Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, der als Psychologe ein Experte ist für Sigmund Freud. Ein Mann auch, der sehr viele Bücher publiziert hat, der aus Hamburg zu uns gekommen ist, Professor Thomas Köhler. Guten Morgen erstmal und ja, herzlich willkommen.
Guten Spätmorgen, ja.
Spätmorgen?
10 Uhr? Ja, nee, also die Zeit schlafe ich sonst noch, aber.
Tatsächlich?
Ja, ja.
Spätaufsteher?
Ich bin Spätaufsteher, ja. Spätgeher.
Okay.
Und spät aufsteher, aber.
Haben Sie ein gutes Gefühl, dass wir das jetzt die nächsten 2 Stunden miteinander hinkriegen?
Müsste sein mit Cola und allem, ja.
Okay. Ich habe eins unterschlagen: Sie sind nicht nur Psychologe, Sie sind auch Arzt und Mathematiker. Mhm. Also dieses Dreigestirn Arzt, Psychologe, Mathematiker, sehr ungewöhnlich. Wie kam es in Ihrem Fall dazu?
Ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen viel historischer Zufall. Nach dem Abitur wusste ich nicht, was sollte ich studieren. Mein Vater war Arzt. Und dann war es eine ganz pragmatische Überlegung, ich war tauglich.
Okay.
Und wollte nicht zur Bundeswehr. Die einzige Möglichkeit, das rauszuschieben, war ein Medizinstudium. Aha. Und dann als Stabsarzt in so und so vielen Jahren. Und ich dachte, bis dahin, wer weiß.
Okay. Haben Sie dann auch gemacht?
Nee, habe ich dann nicht gemacht. Da habe ich dann schon das eine oder andere gehabt. Wurde dann zwar trotzdem als tauglich erklärt. Sie kennen ja die Geschwindigkeit der Bundeswehr und so weiter. Es wurde dann die Akten hin und her geschoben und zum Schluss war ich einfach über das berufungsfähige Alter hinaus.
Okay, dann kam die Psychologie?
Ja, nee, war nicht so. Also ich habe da die Medizin, also habe dann als Arzt gearbeitet, mit meinem Vater zusammen, nebenbei schon Psychologie studiert, aus dem üblichen Grund, die anderen auch. Man glaubt, sich selbst helfen zu können. Man glaubt, die Psychologie durchschaut die Menschen und danach verstehen sie die Welt. Das ist ein absoluter Quatsch.
Aber das ist ein uraltes Vorurteil, dem ja. Psychologen immer ausgesetzt sind. Vielleicht ist es auch ja. kein Vorurteil,
doch.
Dass sie dieses Studium ergreifen in der Hoffnung, sich selber professionell helfen zu können.
Ja, irgendwas ja. Die meisten sagen, viele davon Schatten, ehrlich gesagt.
Ja. Und Sie konnten sich gar nicht helfen? Nö. Mit dem Psychologiestudium?
Nee, das hat sich von selbst ergeben. Ich meine, ich hatte damals keine Freundin und so weiter. Das kam dann sehr plötzlich wieder. Und dann war das Problem gelöst, da war ich in der Psychologie drin.
Okay.
Dann habe ich es eben ganz konsequent zu Ende studiert und dann hatte ich da eben diese Stelle in Düsseldorf angeboten gekriegt. Und Mathematik habe ich mehr oder weniger nur gemacht. Aus Sportlichkeit schaffe ich es oder schaffe ich es nicht.
Sie haben es dann zum Diplom-Mathematiker geschafft?
Ja, habe ich gebracht. In München. Und was
hätten Sie konjunktiv, hätten Sie auch in Mathematik promovieren können oder
hätte
sich habilitieren können?
Hätte ich theoretisch, aber es war nicht meine Welt. Da gibt es bessere Leute.
Ja.
Es gibt ungeheuer begabte Mathematiker. Ich kann mich an einen Mathematikprofessor erinnern, in München einen 2-stündigen Beweis ohne irgendeinen Zettel an die Tafel geschrieben. Also mehrere Seiten, also wirklich, das war noch die Zeit, wo an die Tafel geschrieben wurde und nicht irgendwas gebeamt.
Ja.
Sondern der hat also wirklich die Kreide genommen und dann anderthalb Stunden Beweis, den er vollkommen im Kopf hatte.
Konnten Sie dem dann folgen oder mussten Sie irgendwann aussteigen?
Nee, musste ich nicht aussteigen.
Haben Sie andere Mathematiker gesehen, erlebt, gelesen, wo Sie sagen, das ist zu hoch für mich, komme ich nicht mehr mit?
Es kommt darauf an, ich meine, Mathematik ist natürlich, Sie brauchen immer eine gewisse Grundlage.
Ja.
Also ich würde vermutlich mitkommen, bis heute noch, das ist natürlich, man wird ja nicht jünger und auch nicht unbedingt intelligenter. Ich würde sagen, ich käme bei allem mit, wenn ich mich einarbeiten würde.
Respekt.
Aber das ist aber genauso, der Gynäkologe versteht nichts von Psychiatrie und der Hautarzt wahrscheinlich sehr wenig, was weiß ich, von Neurochirurgie.
Die Zeiten verfliegen im Rausch. Das ist der Titel des aktuellen Buchs, das Professor Thomas Köhler geschrieben hat. Psychologe aus Hamburg. Eine Kulturgeschichte des Alkohols und anderer Menschheitsdrogen. Wobei Alkohol, kann man das so formulieren, ist die häufigste und möglicherweise auch gefährlichste Droge auf dieser Welt?
Ganz sicher nicht. Also, Sie können eigentlich akut an Alkohol kaum sterben.
An Alkohol kann man nicht sterben?
Akut kaum.
Akut? Dass man sich, also es
gibt Sie können sich nicht totsaufen. Es gibt Möglichkeiten natürlich, wenn sie sehr alkoholisiert sind, dass sie dann irgendwie die Treppe runterfallen. Da kenne ich einige Leute, die sich Genick gebrochen haben.
Okay.
Aber sie können sich nicht totsaufen, aber sie können sich ohne weiteres mit Heroin einen Todesschuss setzen.
Ja, aber was Alkohol angeht, nehmen wir einen Schriftsteller wie Josef Roth. Mhm. Der hat sich doch zu Tode getrunken.
Der hat sich zu Tode getrunken, aber nicht akut. Ja. Das ist schon richtig. Das ist, natürlich können sie sich zu Tode trinken.
Es ging über Jahre.
Es ging über Jahre. Ja. Das war schwer. Also, dann hat er erstmal kein Geld gehabt. Sondern, also erst hat er ganz schön gesoffen. Aha. Dann hat er kein Geld gehabt. Dann hat er den Alkoholkonsum ziemlich eingestellt. Dann kam er wieder in eine bessere Stellung. Aha. Und dann ging es wieder voll los. Also ganz zum Schluss war er also wirklich... Und ist im Alkoholentzugsdelir gestorben, vermutlich. Er wäre sowieso dran gewesen.
Aber kein schöner Tod.
Welcher Tod ist schön, ehrlich gesagt. Ja, also.
Hat man eigentlich, Herr Köhler, mal medizinisch untersucht, welche Form von Alkohol besonders schädlich ist? Also Schnaps, Cognac, Whisky, Bier, Wein?
Da gibt es natürlich da Untersuchungen. Ist klar, je schärfer das Zeugs ist, umso aggressiver. Also die Krebse zum Beispiel der Speiseröhre, das sind im Wesentlichen so wirklich so ganz harte Sachen. So ja. Brennen die oder... Merken Sie, wenn Sie einen Grappa trinken, wie das richtig brennt. Aha. Und wenn Sie es täglich machen. Man sagt okay. sogar eben, dass etwa Rotwein eine protektive Wirkung gegen manche Krankheiten hat.
Ja, ist das bewiesen?
Ja, ist immer schwer. Sie haben natürlich nur korrelative Studien. Was Sie machen müssten, hier so und so viele Leute, die täglich Rotwein trinken und so viele Leute, denen Rotwein verboten wird. Ja. Und dann müssen sie den nach 20 Jahren vergleichen. Können sie nicht gut. Aber es ist ganz interessant eigentlich, wenn Wilhelm Busch zum Beispiel so sagt, Rotwein ist für alte Gaben eine von den besten Gaben. Aha. Da ist was Wahres dran.
Es hat ja auch immer diese von außen betrachtet etwas merkwürdige Unterteilung gegeben zwischen Spiegeltrinkern und Quartalssäufern. Ja. Ist das eine sinnvolle Unterscheidung?
Ja, sag mal, sie ist jetzt nicht mehr so modern, aber es gibt schon richtig, es ist schon richtig.
Ja.
Es gibt da tatsächlich diese Spiegeltrinker, die jeden Spiegel brauchen. Aha. Ich hatte Ihnen ja schon so in unserem Privatgespräch erzählt, so manch einer könnte seinen Beruf wahrscheinlich nicht ohne Alkohol ausüben. Aha. Also so manch ein Feinmechaniker oder vielleicht auch ein Chirurg oder was immer auch, dass der sicher nicht möglicherweise so gut arbeiten würde, ja. wenn er sich nicht vorher richtig sediert hätte.
Wobei mir das mit dem Chirurgen irgendwie besonders sympathisch nicht ist.
Nee,
die Vorstellung,
auch,
dass
mir
der
auch nicht. Das ist
mit
klar,
Alkohol
ja.
an mir rumschnippelt.
Nee, aber Sie können es wahrscheinlich nicht ganz sicher sein.
Ja, was ist mit den Quartalssäufern? Wie funktioniert das bei denen?
Das ist eine interessante Geschichte. Die sind wochenlang oder monatelang absolut trocken. Dann nehmen sie sich eine Auszeit, aha. fahren irgendwo hin in irgendeine Stadt, sagen wir Essen oder Recklinghausen, mieten sich in eine Pension ein und saufen, saufen und saufen. Dann hören sie auf zu saufen.
Aha.
Und dann steigen sie irgendwann wieder in den Zug nach Stuttgart oder Hamburg und dann ist wieder monatelang Ruhe.
Aber gesund ist es nicht.
Gesund ist alles nicht, das können Sie ziemlich sicher sein.
Es gibt große Künstler, die sehr viel Alkohol konsumiert haben. Fangen wir vielleicht an mit Ludwig van Beethoven,
ja, einem der größten Komponisten. Fangen wir mit Beethoven okay. an, eine gute
wie viel
Idee.
Wie viel hat der getrunken am Tag?
Ja, ich meine, ich war ja nicht dabei, aber es ist... War nicht wenig, da können Sie mal ganz sicher sein.
3 Liter Wein, realistische
Zahl? Das halte ich durchaus für. Das können Sie aber auch ohne weiteres machen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass er sturzbesoffen seine 5. Sinfonie komponiert hat. Also ganz sicher nicht.
Beethoven ist gestorben an Leberzirrhose?
An Leberzirrhose, die wahrscheinlich eben alkoholisch bedingt war.
Ja.
Also diese Taubheit muss was ganz anderes gewesen sein. Man hat lange gedacht, das sei vielleicht ein Syphilis-Effekt und er sei an der Syphilis gestorben, aber das ist ziemlich sicher vom Tisch eigentlich.
Wobei die Verbindung Syphilis-Taubheit, ist die eigentlich die ist gesichert?
Die ist ziemlich gesichert.
Ja.
Das wird immer wieder, wie gesagt, bei Smetana wurde das festgestellt und es ist wahrscheinlich die Folge von Louis III.
Also anderer großer Komponist.
Ja, ja.
Also Friedrich Smetana.
Die Syphilis war ja früher ungeheuer häufig.
Ja.
Ist auch heute übrigens gar nicht so selten, nur sie wird gleich am Anfang behandelt.
Aha.
Früher kamen die Leute eben praktisch über das Stadium, kommen da eben oft in das Stadium 3 oder 4 und dann war es ja. aus mit der Behandlung.
Ja.
Aber heute, wenn sie mit Syphilis kommen, kriegen sie eine Penicillinspritze, dann ist die Sache gegessen, mehr oder weniger.
Ja. Zar Peter der Große, eine historische Figur mit einem unfassbar hohen Alkoholkonsum?
Mhm. August der Starke zum Beispiel muss ungeheuer gesoffen haben auch.
Was hat der gesoffen?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich denke, okay. so ziemlich alles, was so Alkohol enthalten hat. Das ja. sicher schon bessere Weine.
Große Schriftsteller, über Josef Roth haben wir gesprochen.
Ja.
Weiß Gott nicht der Einzige?
Weiß Gott nicht der Einzige, nee, da. Ja, wer würde mir da noch einfallen?
Goethe? Hat Goethe eigentlich viel getrunken?
Er war dem Wein sehr zugeneigt, aber ich glaube nicht, dass er tagsüber sehr viel getrunken hatte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei der Arbeit getrunken hatte.
Hemingway hat richtig getrunken?
Hemingway war ein schwerer Säufer, das ist eindeutig.
Der dann auch depressiv geworden ist?
Nee, ja, er war vorher wohl depressiv. Ist ja so, dass er war eine bipolare Störung und sagen wir, er hat ziemlich Raubbau mit seiner Natur getrieben und dann hat er teilweise in den manischen Phasen wahrscheinlich noch mehr getrunken als in den depressiven Phasen.
Ja. Diese Verbindung Depression-Alkohol, ist die gesichert?
Ja. Ist ja klar, Alkohol wirkt antidepressiv.
Ja.
Also bei Wilhelm Busch schon zu schön, ja. Das ist ein Spruch von Alters her, was Sorgen hat, hat auch Likör.
Ja.
Und das ist ganz klar, da können Sie sehr viel, können Sie sicher sein. Also Betty Ford zum Beispiel, die Frau von dem amerikanischen Präsidenten, die war ja auch schwerst Alkoholikerin.
Aha.
Und die hat dann eben auch ganz deutlich gesagt, viele Frauen trinken Alkohol. Das denkt man sich gar nicht. Also die Vorsitzenden von Golfclubs und die Wohltätigkeitsveranstaltungen, die trinken Kaffee. In Wirklichkeit ist der Kaffee aber immer schön mit Wodka versetzt.
Okay. Was Ihre Bemerkung von vorhin angeht, man könne sich nicht zu Tode trinken, akut jedenfalls nicht. Wir haben zwei Mails bekommen von SWR1 Hörerinnen bzw. Hörern, die sagen, geht sehr wohl. Eine schildert den Fall, wie sie im Park einen Menschen schwerst betrunken gefunden hat. Der Notarzt konnte ihn retten. Wäre der Notarzt nicht gekommen, wäre der tot gewesen.
Ja, da müsste man sich selbst angucken. Dass sie natürlich sturzbesoffen irgendwo liegen können, das ist schon richtig.
Ja.
Es gibt auch tatsächlich, eins ist richtig, sie können, wenn sie sehr viel Alkohol trinken, extreme Herzrhythmusstörungen kriegen.
Okay.
Das passiert immer wieder mal.
Ansonsten gibt es ja Menschen, die man auffindet mit unfassbar hohen Promillewerten im Blut. Was ist da der Spitzenwert?
Ja, wie gesagt, ich habe schon irgendwann mal entweder 7 oder ich glaube sogar 9 Promille gelesen. Sonst würde man so typischerweise sagen, 2 Promille, 3 Promille sind tödlich. Also bei einem nicht geübten Trinker.
Aber 7 Promille geht nicht.
Für uns beide nicht.
Okay.
Also da, aber sagen wir mal für jemand anderen, der wie gesagt da seine Übung hat, da gibt es ja verschiedene alkoholabbauende Enzyme, das ist also genetisch sehr unterschiedlich.
Ja.
Da können also manche Leute schon mit Konzentration von 4 Promille würden sie das eventuell diese Sendung durchstehen können. Würden sie eventuell nicht merken.
Also wir beide hoffen, dass es in unserem Fall dann so bleibt, wie es jetzt ist.
Das wird sich nicht mehr so verändern, ja.
Wir wollten über andere Drogen sprechen. Mhm. Ich habe irgendwo gelesen, dass Heroin nicht mehr so angesagt sei wie früher. Stimmt das
Ihrer
Einschätzung nach?
Wie gesagt, ich kenne die Szene zu wenig. Also, und da bin ich ehrlich gesagt auch froh, dass ich nicht in Suchtkliniken arbeiten musste oder in Drogenberatungsstellen. Man hat das Gefühl, Heroin kommt jetzt wieder mehr zurück.
Warum?
Historischer Zufall irgendwie. Wahrscheinlich, dass die Handelswege vielleicht da sich so ein bisschen verändern.
Ja.
Das kommt ja immer drauf an. Also wer gerade da gewissermaßen die Hand drauf hat und wie es logistisch geschickt gemacht ist.
Ist Heroin die gefährlichste oder eine der gefährlichsten Drogen, die es gibt auf der Welt?
Soweit würde ich eigentlich nicht gehen. Es gibt Heroinabhängige, die eigentlich normale Lebenserwartung haben. Und früher die Morphinisten, die waren also teilweise, also waren Apotheker, angeblich waren etwa ein Drittel der Apotheker früher Morphinisten.
Okay.
Denen aber nicht angemerkt. Die haben natürlich ihren langen Kittel gehabt, haben so die Einstichstellen nicht gesehen. Wenn sie genau geguckt haben, haben sie die kleinen Pupillen gesehen. Aber im Großen und Ganzen, die waren ja vielleicht ein bisschen verlangsamt, aber haben ihren Beruf bis zu Ende ausgeführt.
Wie gefährlich sind denn diese psychoaktiven Drogen?
Ja, die sind wahrscheinlich gefährlicher, als man denkt, weil sich die Leute ungeheuer überschätzen.
Aha.
Also das Crystal Meth spielt ja insgesamt hier noch keine Rolle. Wo es eine Rolle spielt, ist in den Grenzländern zu Tschechien, also Sachsen und Bayern. Und da sind also sehr viele Crystal Meth-Psychosen und sicher auch schon akute Todesfälle, weil das ja gleichzeitig auch doch sehr stark kardiovaskulär aktiv ist. Also Fassbinder zum Beispiel. Es war zwar nicht Crystal Meth, aber Kokain, der ist mit 37 Jahren Kokainrausch gestorben.
Okay.
Aber nicht, wie gesagt, nicht an den psychischen Folgen des Kokains, sondern in den kardiovaskulären Folgen.
Herr Köhler, wie viel Lebenszeit haben Sie mit Sigmund Freud verbracht?
Ich so, ja, schreiben und lesen und so weiter, würde ich addiert 2 Jahre.
Das ist mindestens. Relativ
also,
viel.
Also mein dickes Freud-Buch, 600 Seiten, bis ich das natürlich mal geschrieben hatte. Ich habe es damals noch per Hand geschrieben, es wurde dann Also dann irgendjemand hat mir das abgetippt und so weiter, ja. Transkribiert und so weiter. 2 Jahre ist ganz locker. Und wenn ich dann die vielen Vorlesungen bei Freud rechne, dann kommen wahrscheinlich doch noch mehr dazu.
Das heißt, dieser Freud muss auf Sie durchaus auch eine faszinierende Wirkung gehabt haben?
Der einzige Psychologe, der mich fasziniert.
Warum?
Weil es wirklich nicht trivial ist. Sonst in der Psychologie ist eine terminologische Überblähung. Da werden so Sachverhalte, die eigentlich jeder Mann weiß, wird mit einem großen These und so weiter, das Anschlussmotiv und so weiter, dass jemand ganz gerne nicht allein ist, das wird dann als Anschlussmotiv und das wird dann, oder die kognitive Dissonanz und so weiter, was so Freud in so einem kleinen Nebensatz geschrieben hätte. Freuds Sätze sind also absolut immer konträr, das ist ganz klar. Keine Freud-Vorlesung, die ich halte, wo es nicht Zoff gibt.
Ja, und die Frage ist ja immer auch, stimmt das alles, was der sich vor 100 Jahren ausgedacht hat? Also Beispiel,
er hat sich ja nicht ausgedacht.
Diese Einteilung in Es, Ich und Über-Ich?
Ja.
Ja? Also das Es ist das Triebhafte?
Das Triebhafte unbewusst. Also
ja?
Sie wissen tatsächlich nicht, was dort los ist.
Ja.
Also wo man schließen kann, es sind verdrängte Inhalte, die sich aber trotzdem irgendwie bemerkbar machen.
Im Traum?
Im Traum zum Beispiel, in neurotischen Symptomen, in Fehlleistungen zum Beispiel. Also daran zu zweifeln, halte ich ehrlich gesagt für borniert.
Also das Ich ist das, was uns sozusagen im Alltag ausmacht?
Genau,
korrekt.
Ja.
Und das Über-Ich sind so die gesellschaftlichen Normen und Regeln?
Naja, auch gewiss natürlich.
Gewissen?
So, Gewissen, so der kategorische Imperativ von Kant zum Beispiel. Also, dass man manche Dinge einfach nicht tut, auch wenn es nicht sanktioniert ist.
Christliche Tugenden, die 10 Gebote, möglicherweise.
Ja.
Naja, also wenn
Also ist sie im Prinzip, du sollst nicht Ehe brechen zum Beispiel.
Der festen
Meinung
töten?
Bin ich auch.
Ja.
Ja. Und das ist, wenn Sie so wollen, ein internalisiertes externes Gebot, aber man tut es einfach nicht.
Ja,
manche Leute haben es eben nicht.
Diese Traumlehre von Freud, gilt die auch heute noch?
Gelten, das ist so schwer. Sie ist auf keinen Fall widerlegt, wie sie immer gesagt wird. Also der Traum ist auf jeden Fall ein sinnvolles Produkt. Das können Sie nicht bestreiten. Und früher hat man gesagt, also Leute, die tagsüber vollkommen normal sind, träumen nachts nur noch Schwachsinn. Es ist kein Schwachsinn.
Ja.
Sondern sie denken nachts anders.
Also Traum kann ja auch sozusagen eine heilende und aufräumende Funktion haben,
sagt
oder?
Sagt er ja auch teilweise.
Das weiß man, das steht
wissenschaftlich fest. Bitte überschätzen Sie die Wissenschaft nicht. Das habe ich im Lauf meines Lebens gelernt. Was glauben Sie, wie oft ich, wenn ich Bücher neu überarbeite, alles neu schreiben musste? Vor kurzem habe ich ein Buch Biologische Grundlagen psychischer Störung 2005 geschrieben, jetzt 2017 überarbeitet, ist kein Stein auf den anderen geblieben.
Sie haben vorhin so in einem Nebensatz angedeutet, dass wissenschaftliche Erkenntnisse ja nie einfach nur objektiv sind und für alle Ewigkeit gültig, sondern dass es ja auch sowas gibt wie beispielsweise Datenfälschung. Das haben Sie ein ums andere Mal selbst bei Ihren eigenen Sachen erlebt, bei Ihren Forschungen?
Nee, so weit würde ich nicht gehen, sondern eben, aber es sind immer wieder mal Datenfälschungen. Daten zu fälschen ist leicht.
Ja.
Das ist gar kein Problem in der Regel.
Gibt auch immer wieder Fälle und die kommen ja meistens dann doch ans Licht.
Ja, meistens. Wir wissen eben nicht, was eben nicht ans Licht kommt.
Aha.
Die berühmte Spitze vom Eisberg. Auf lange Sicht kommen sie ans Licht, das ist gar kein Zweifel. Wenn sie eine zweifelhafte Krebstherapie propagieren und nach 20, 30 Jahren, das ist ja ganz klar, da kommen die großen Statistiken rein und dann sagt man eben, ja das war so ein Irrtum oder vielleicht sogar ein bisschen mehr als ein Irrtum, sondern ein richtiger Fake.
Okay, und
aber
was
kurzfristig haben sie relativ wenig Kontrolle drüber.
Was Fälschungen angeht, eins noch zum Schluss dieses Themas, wenn man sich Promotionsschriften beispielsweise anguckt, das ist heute, glaube ich, nicht mehr möglich, die so zu machen, dass es als Fälschung oder als klare Fälschung durchgeht. Oder was meinen
Sie? Sie können doch ohne weiteres irgendwelche Daten erfinden. Patientendaten zum Beispiel.
Aber ich muss doch dann eine Quelle angeben.
Die Quelle sind die Patientendaten, die Sie erhoben haben und die haben Sie in Ihrer Schublade, da haben Sie geschrieben, der Patient sowieso klagt über die Symptome, dann habe ich ihm irgendwelche Kügelchen gegeben und jetzt klagt er nicht mehr über Symptome.
Aha.
Das können Sie alles erfunden haben.
Das ist eine seriöse Studie.
Natürlich ist sie nicht seriös, aber mit solchen Studien müssen Sie rechnen und Sie können es kaum unterscheiden.
Okay. Wir haben vorhin über Sigmund Freud gesprochen, den Erfinder letztlich auch der Psychoanalyse. Haben Sie eigentlich selbst mal als Psychoanalytiker gearbeitet oder eine Psychoanalyse mit sich selbst machen lassen?
Nee, ich bin, wie gesagt, zu Freud gekommen über seine allgemein psychologischen Thesen. Thesen von Fehlleistungen, also wie kommt eine Fehlleistung zustande? Aha. Und Psychoanalyse als Therapie ist wahrscheinlich nicht so effizient, wie man lange gedacht hat.
Dauert viel zu lange?
Dauert viel zu lange, kostet viel zu viel Geld. Und dann muss man natürlich auch sagen, ja, manche Leute sind für Psychoanalyse einfach nicht geeignet. Es gibt also viele Störungen, wo sie sagen, das kann man einfacher behandeln. Ja. Es gibt also definitiv Indikationen für die Psychoanalyse, wo man sagen kann, andere Therapieformen würden da relativ wenig bringen. Aber die meisten Therapie, also ADHS oder Schizophrenie, das können Sie nicht mit Psychoanalyse behandeln.
Ja, es gibt noch andere große Meister dieses Fachs, oder jedenfalls werden sie als solche bezeichnet, Jung und Adler beispielsweise.
Ja, die würde ich nicht als große
nicht?
Meister ihres
nicht?
Fach, nee.
Okay.
Das sehen Sie ganz einfach, die Todestag. Wenn die Todestag von Freud oder der Geburtstag von Freud, da ist die ganze Presse unterwegs. Mhm. Der 150. Geburtstag Freuds, ja 2006 und so weiter. Da wurde ich eingeladen zu allen möglichen Vorträgen. Als okay. Jung 100 Jahre Toter, da hat sich kein Mensch gekümmert. Das war nicht mal eine Zeitungsnotiz wert. Die Geschichte ist ein ganz konsequenter Richter und die entscheidet, wer gut und wer schlecht ist.
Wobei man sich da, was solche Daten und Feierlichkeiten angeht, natürlich auch irren kann. Und es gibt ja auch Menschen, die zu Unrecht in Vergessenheit geraten sind.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
SWR 1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit Professor Thomas Köhler, der als Psychologe viele Bücher publiziert hat, etliches über Sigmund Freud. Wir haben darüber geredet, in der ersten Stunde auch das aktuelle Projekt besprochen, die Zeiten verfliegen im Rausch, 2 Jahre davor rausgekommen, Ruhm und Wahnsinn. Und es war, Herr Köhler, der Versuch rauszukriegen, welche genialen Künstler an welchen psychischen Erkrankungen gelitten haben. Korrekt so formuliert?
Nicht nur Künstler, sondern eben ja auch Monarchen zum Beispiel. Ja. Gerade Beispiel Ludwig II. Von Bayern.
Wobei
die Geschichte ging damit los, dass ich ja in meinen Vorlesungen keine Fallvorstellung machen kann.
Ja.
Das kann ein Psychiater. Der hat einen Patienten und der er halluziniert dann fröhlich vor sich hin und so weiter. Das kann ich nicht. Sondern ich muss dann irgendwelche Fälle bringen und das sind historische Fälle
eben. Aber Sie haben natürlich dann fröhlich Ferndiagnosen erstellt.
Ja, natürlich nicht ich, sondern da wurden schon Diagnosen erstellt, die ich dann nochmal zusammengefasst habe auf ihre Stimmigkeit. Aber ich würde mir nie eine Ferndiagnose zutrauen.
Okay.
Nur einfach die Literatur, die ist ja relativ klar, zum Beispiel zu Ludwig II. Da wird immer wieder behauptet, der Mann sei ein bisschen schrullig gewesen, aber sonst vollkommen normal. Stimmt absolut nicht. Er war schwerst psychisch gestört.
Welche Störungen hatte er?
Er hatte eine Schizophrenie. Das ist für meinen Begriff eindeutig. Sein Bruder ist schwerst an einer schweren Form von Schizophrenie erkrankt, also der ist wirklich teilweise in die Code in die Schublade gegeben, also solche Sachen. Das ist kann man sagen, das ist nicht mehr, kann man nicht mehr sagen, so ist eine Variante des Normalen.
Ja.
Und Ludwig II. War also auch ungeheuer zum Schluss sehr verwahrlost. Seine Zähne waren also vollkommen, also faulig,
ungepflegt,
faulig, wenn Sie ihn sehen, er war ein sehr schöner. Die jungen Bilder von ihm, da wirkt er ja sehr apart, wenn Sie ihn dann mit seinem Alter, im 45 sah er ganz schrecklich aus, hat sich auch teilweise ungeheuer brutal verhalten gegen seinen Angestellten, hat also mehrere von diesen Lakaien wirklich geprügelt. Ludwig II. Wäre unheimlich groß.
Über 1,90.
Über 1,90 und doch
kräftig.
So kräftig, ja, und die Lakaien konnten sich nicht wehren.
Ja.
Also
litt Van Gogh auch an Schizophrenie?
Nee, ich würde meinen, litt an einer schizoaffektiven Störung.
Was ist der Unterschied?
Der Unterschied ist der, dass die schizoaffektive Störung immer wieder deutlich Normalphasen dazwischen hat.
Aha.
Eine Schizophrenie ist, wenn Sie so wollen, dann doch ein ziemlich kontinuierlicher Prozess. Mal stärker, mal schwerer. Aber bei der schizoaffektiven Störung, da sind Sie manchmal manisch mit schizophrenen Gedanken und manchmal depressiv mit schizophrenen Gedanken.
Warum hat sich eigentlich Van Gogh das Ohr abgeschnitten?
Ja, das weiß kein Mensch. Angeblich nach einem Streit mit Gauguin, aber ist eine komische Geschichte. Aber es sind eben diese irrationalen Handlungen, die sie bei diesen schizoiden Störungen, also den schizophrenen Formenkreises, immer wieder mal finden. Dass jemand vor die U-Bahn schubst und dergleichen.
Okay. Ludwig II. Ist ja ins Wasser gegangen. Wie ist Van Gogh zu Tode gekommen?
Van Gogh hat sich erschossen.
Erschossen.
Hat sich irgendwann ist relativ leicht rangekommen an ein Gewehr und hat sich dann also sehr, sehr effizient erschossen. Ludwig II. Ist ins Wasser gegangen und hatte ja vorher seinen Leibarzt guten ertränkt. Das ist definitiv der Fall. Das wird also immer so, wenn Sie das, diese Märchen, ich bin in Bayern aufgewachsen, in der Gegend dort.
Hier ums Eck in Tübingen, Hölderlin. Weiß man eigentlich, oder gab es damals Krankenakten, aus denen hervorgeht, was der genau hatte?
Man kann es rekonstruieren, es war eindeutig eine Schizophrenie. Also er wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus behandelt. Behandlung gab es damals noch nicht, aber was dokumentiert wurde, spricht eindeutig Schizophrenie.
Und war dann ewig in seinem Turm?
War dann ewig in seinem Turm, hatte überraschend lange gelebt. Aha. Vielleicht, weil er keine Medikamente gekriegt hätte. Mit den Medikamenten von heute hätte er vielleicht gar nicht so lange gelebt. Hat sich in dem Turm eigentlich ganz gut gehalten. Er war ja so ein Schreinermeister, der ein großer Hölderlin-Fan war. Hat ihn dann auch mitgenommen auf irgendwelche Gartenarbeiten und so weiter. Aber zum Schluss war es also schon, hat man doch ganz deutlich gemerkt. Also manchmal war es sehr klar und dann muss er vollkommen wirklich barsch gewesen sein.
Wie war es denn mit Nietzsche? Ähnlich?
Nee, Nietzsche hatte ja was ganz anderes. Nietzsche hatte ja das Spätstadium des Syphilis, also progressive Paralyse, der am Anfang, also hat dann sehr bald Kopfschmerzen gekriegt. Es ist ja die Frage, war das schon ein Zeichen der Syphilis oder war das eventuell doch eine Hirnkrankheit? Ist dann unklar. Dann, was aber eindeutig hatte, diesen Größenwahn gekriegt, den sie zu Beginn der progressiven Paralyse haben.
Ja,
hat er sich Ich, Nietzsche, Gott unterzeichnet und ganz zum Schluss ist er dann also vollkommen vor sich hingedämmert.
Und hatte dann, ich wollte gerade sagen, dann sehr viele Jahre noch, die nicht schön waren.
Die nicht schön, weil er hat einfach nichts mehr mitgekriegt.
Ja.
Also Thomas Mann soll ihn angeblich besucht haben. Es gab einige Leute, die Schwester von Nietzsche hat ja doch, sagen wir mal, seinen Namen ganz gut zu vermarkten gewusst. Ja. Und einige Leute haben ihn gesehen, haben gesagt, schrecklich, der Mann, der das geschrieben hat, der sumpft nur noch vor sich hin. Ich glaube, 14 Jahre waren es. Müsste jetzt in meinem Buch irgendwie nachgucken, wo er dann eben wirklich...
Ja. Dann gibt es andere... Dann gibt es andere Menschen, deren Leben auch unter nicht sehr schönen Bedingungen zu Ende gehen, weil sie dann beispielsweise, ich meine jetzt nicht, weil sie sich erschossen haben, sondern weil sie Alzheimer bekommen oder eine andere Form von Demenz kriegen.
Ja.
Ronald Reagan hatte
Demenz. Aber der ist ehrlich, scheint nicht schlecht gegangen sein zum Schluss. Also er wusste ja, dass er Alzheimer hatte, hat einen Brief an die Amerikaner geschrieben. Also ich bin lieber Amerikaner, noch geht's mir gut, aber ich weiß ganz klar, irgendwann ist es nicht mehr so. Bald zum Schluss hat er seine Frau nicht erkannt, aber scheint nicht zum Schluss nicht sehr gelitten zu haben.
Bei Margaret Thatcher war es ähnlich?
Bei Margaret Thatcher war es ähnlich. Die hat allerdings eine Menge Schlaganfälle. Die ist letztlich an einem Schlaganfall gestorben.
Okay.
Ja, wie gesagt.
So ist
also
es.
Oder
so war es.
Ja, schöne Tode sind selten. Also so ein richtig schöner Tod wäre es hier, wenn ich jetzt hier umfallen würde, aber es ist eher unwahrscheinlich.
Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt.
Das wäre also
endlich. Und verabschiede jetzt auch sehr schnell, denn die Sendung ist rum. Danke, dass Sie bei uns waren.
Ich danke natürlich.
Das war's.
Ausgesprochen lehrreich für mich, muss ich sagen.
Okay, vielen Dank.
Gut, ich danke.
Eins gehört.